Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo und herzlich willkommen bei Binärgewitter Spezial Patreon Edition, die zweite. Heute zu Gast sind der Lead Name.
Hallo.
Und meiner einer, der Felix. Willkommen zu dieser Kurzausgabe von Binärgewitter Spezial Patreon Edition. Was wir heute vorhaben, ist nun einen ganz kurzen Einblick geben in das, was bei BGT 170 verschollen gegangen ist, beziehungsweise die Folge, die niemals wirklich herausgekommen ist. Wir wollen kurz, also 10, 20 Minuten diesmal nur, das heißt eine kurze Folge, wollen wir nur drüber reden, was wir gemacht haben, worüber wir reden wollten und wo wir quasi hängen geblieben sind. Es ging in der Folge um die Hardware, die wir benutzen, um unser Audio-Zeug aufzunehmen, richtig?
Leadname? Richtig. Vor allem wollten wir nicht nur eine Sendung machen, die aufarbeitet, was in Binärgewitter 170 verloren gegangen ist. Wir wollten vor allem mal einen kleinen Überblick geben über, was wir halt so an Technik einsetzen, um diese Sendung zu machen. Und warum es halt manchmal auch ein bisschen schief geht.
Oder so. Ist ja nicht so, als hätten wir das schon irgendwie, wie viele Jahre jetzt gemacht, oder? Genau. Also du bist ja noch relativ frisch, du hast quasi alle Freigaben für die nächsten 3 Jahre. Aber danach muss es auch funktionieren bei dir.
Genau, aber irgendwie dieses Audio-Problem nicht so ganz gelöst.
Praktischerweise ist das ja auch die erste Sendung, wo ich einen Videostream aufnehme direkt nach YouTube. Und das ist quasi ein sehr spezielles Spezial dieses Mal. Der Link sollte irgendwo auf Twitter verschollen gegangen sein oder so. Vielleicht.
Vielleicht. Und vielleicht gibt es dann ein Real Life davon oder so, wo man sich die Aufzeichnung davon ansehen kann. Vielleicht nicht.
Genau, werdet ihr dann sehen.
Oder dieses YouTube ist neu für uns.
Dieses Neuland. Aber es ging viel einfacher als dieser ganze Audio-Shit, den wir davor gemacht haben.
Was eigentlich erstaunlich ist.
Das ist ziemlich cool, ja.
So. Dann kommen wir mal zum Setup. Also ich fange mal mit meinem Setup an. Und zwar habe ich, wie schon angekündigt, in der verlorenen Sendung Binärgewitter 170, das halt mal vorgestellt und da könnt ihr auch reinhören. Die Audio-Files findet man schon, wenn man sucht. Die sind schon da, aber es ist nicht mehr im Feed und so, weil die Spuren auseinandergelaufen sind. Es klang nicht so geil und niemand hat die Zeit, diese Spuren mal ordentlich zusammenzufriemeln.
Und, außer ihr habt die Zeit.
Ja, außer ihr habt die Zeit.
Auch wenn ihr Hörer quasi unsere Sendung retten wollt, dann hättet ihr die Chance.
Ja, die Original-Files gibt's bestimmt auch irgendwo, kann man vielleicht mal den Ingo fragen oder so.
Die genau. Oder an unsere E-Mail-Adresse.
Genau, die einzelnen Spuren gibt's auch noch irgendwo, sollte es noch irgendwo geben. Genau, und zwar habe ich als Audio-Interface ein Scarlett 2i2, das ist so eine kleine rote Box, wo man halt ein Mikrofon und im Prinzip eine was ist das, so E-Gitarre oder so noch anschließen könnte.
Ja, 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 ja.
Kostet sowas um die, was waren das, 100 Euro oder so?
Wow. So ungefähr um den Dreh. Aber dafür ist Metall.
Schon ja, cool. Die Dinger sind ordentlich verbaut, sehen ganz nett aus.
Das stimmt.
Was wichtig ist beim Audio-Interface. Ja, genau.
Und weil spätestens, wenn man es jetzt auf dem YouTube-Stream sieht.
Genau. Das ist alles von langer Hand geplant.
Ja, ja.
Und daran habe ich dann ein Rode NT1A betrieben und als Kopfhörer habe ich die Biodynamics DT77 Pro, die 32 Ohm Edition genommen. Das Setup war ziemlich cool. Das einzige Problem war, und das hört man auch, wenn man da in diese Sendung reinhört und auch in die 2 oder 3 nachfolgenden Sendungen, mein Raum ist nicht podcast-tauglich. Also so
das
gar
heißt,
nicht.
Es halt.
Quasi. Es halt wie ziemlich sehr viel zu fest.
Ah, okay.
Sehr, sehr viel zu fest. Und mir ist das irgendwie nicht so aufgefallen, weil auf meinem Monitor direkt klingt es halt nicht so hallig. Ja. Und zum Sendungen nachhören habe ich dann selten Zeit. Und darum haben wir dann irgendwie 3 oder 4 Sendungen so aufgenommen, bis dann mal jemand gesagt hat, es klingt im Fall voll scheiße. könnt ihr ja immer gerne, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ja, das ist vielleicht was schief gegangen, weil teilweise merken wir das vielleicht auch gar nicht. Dann habe ich mich halt mal ein bisschen schlau gemacht und mir das Setup dann durch ein Headset ersetzt, was halt den Vorteil hat, dass so ein Headset viel, viel weniger Hall aufnimmt, weil die andere Alternative wäre gewesen, halt Absorber hier an die Wände zu machen und das aus ästhetischen Gründen und aus Zeit- und Geldgründen.
Macht halt auch nicht so viel Sinn einfach.
Macht halt mäßig Sinn für ein bisschen Podcast, einen ganzen Raum. Wenn man jetzt einen extra Raum hat oder so, und so einen Podcast-Raum, ja, vielleicht, cool. Aber habe ich halt nicht, darum.
Braucht man auch nicht.
War das halt keine Option. Dann habe ich mir diese HMC 660 mit besseren Ohrpads geholt. Das sind die im Sendegate auch empfohlen werden. Auch wird da empfohlen, dass man es nicht an 48 Volt Phantomspannung betreiben soll.
Sondern?
Weniger. Also 24 von irgendwie, glaube ich, 12 oder 24 Volt wären besser, weil das sonst wohl ganz scheiße klingt.
So wie jetzt gerade, oder? Jetzt müsstest du besser klingen, oder?
Ja.
Oder ist es gerade noch so?
Das ist, ich hab mir so eine Box geholt und man hört aber bei meinem keinen Unterschied, erstaunlicherweise. Also bei mir macht's irgendwie keinen Unterschied mehr. Vielleicht, weil das mein Audio-Interface nicht wirklich 48 Volt liefert, vielleicht weil, keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall.
Ah, du hast so eine Voltage-Verringerer-Box geholt, oder was?
Genau, ich habe mir so eine Voltage-Verringerungsbox geholt. Und ich habe die dran, ich höre aber keinen Unterschied zwischen mit und ohne. Und ich weiß nicht so genau, vielleicht höre ich es auch einfach nicht. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber auf jeden Fall ist die Situation damit einiges besser. Man hört den Hall sehr viel weniger.
Ja.
Was ganz nett ist, jetzt waren wir letzte Woche ja auf der Froscon. Und da hat Ingo dann auf der Froschcon. Und der Ingo hat halt damals sein Equipment mitgenommen. Und da haben wir unsere Headsets dann halt auch mal ausprobiert, weil Markus ja auch Probleme hatte teilweise mit einem komischen Brummen drauf. Ja. Und wir haben festgestellt, diese HMC 660 sind ganz geil. Die kosten auch nicht viel. Also die kosten irgendwie 38 Euro. Was ziemlich billig ist. Dafür haben sie so ein konstantes, leichtes Rauschen drauf.
Ja, ja.
Was halt schade ist. Und jetzt, ich überlege aktuell, ob ich jetzt halt irgendwie auf ein Biodynamics DT797 PV oder so umsteigen soll oder auf halt irgendwas, was das Rauschen dann halt noch ganz weg ist. Also, das Rauschen ist nicht so schlimm, weil größtenteils wird es halt von Aphonic dann rausgerechnet und so.
Das ist aber nett von Aphonic.
Es wäre halt ganz cool, wenn das weg ist, weil ich höre das halt auch auf dem Monitor ein bisschen.
Ja, und also auf dem YouTube-Stream sollte man das auch ein bisschen hören. Also ich höre das jedenfalls gerne. Aber ich finde es okay, ist halt so ein Grundrauschen.
Ist halt so ein Grundrauschen. Ist halt, es geht halt besser und da könnte man vielleicht mal upgraden. Das überlege ich mir jetzt aktuell noch, ob ich da halt die Investition von irgendwie 300 statt 38 Euro mache.
Ja. Nicht statt, sondern zusätzlich.
Zusätzlich. Ah, genau, ja, zusätzlich, weil die aktuellen, die HMC 660 besitze ich schon. Und Markus hat auch diese HMC 660 mit den besseren Ohrpads. Das ist so das, was man im Sendegate so empfiehlt. Und er betreibt dazu so ein Behring Xenix 302. Das ist so ein kleines USB-Interface für ungefähr die Hälfte von meinem. Mit so lustigen Reglern dran.
Macht das Sinn? Machen diese ganzen Regler darauf Sinn?
Ich habe absolut keine Ahnung, ob sie Sinn machen.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube,
es ist vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall, das kostet halt irgendwie nur 50 Euro. Ja. Ich habe mich damals gegen den Behring entschieden, weil ein Kumpel von mir, der so ein bisschen hobbymäßig Musik macht, mir gesagt hat, ja, diese billigen Behring-Dinger sind alle so ein bisschen
Die sind halt nicht gut verarbeitet, ja?
Genau.
Die sind quasi aus Plaste und man kann die nicht mitnehmen. Also man will die nicht mitnehmen, weil man Angst hat, dass sie kaputt gehen. Aber so von der Funktionalität her bieten sie halt, was man halt braucht irgendwie. Du hast einen Einsteller für Audio, lauter und leiser und für deinen Input noch. Aber sonst geht's eigentlich. Also ich habe passend dazu Behringer Euphoria UM2. Das ist quasi das billigste, was du mit 48 Volt bekommst. Das hat kostet 33 Euro. Und das ist für meine Use Cases gut genug. Für alles andere, keine Ahnung, wenn man da irgendwelche Ansprüche hat, dass es irgendwie besser verarbeitet wird, ist natürlich nichts. Behringer stellt auch selber nur in China her. Also das ist quasi so ein typischer China-Reseller eigentlich. Beziehungsweise die haben quasi eigenes Provider, die ihnen den Krempel liefern dann. Also es ist quasi schon exklusiv, aber halt exklusiv günstig.
Exklusiv China.
Exklusiv
China. China exklusiv.
Sehr gut. Genau. Ja. Genau. Und passend dazu habe ich Biodynamic DT297. Das sind die, was der Ingo gesagt hat, dass man die kaufen soll. Und die sind okay. Also die funktionieren ganz gut.
Genau. Von denen hat Ingo auch zwei, glaube ich, oder so.
Na, ich glaube, der hat Unmengen von allen Dingen immer.
Zumindest hat er zwei mitgebracht an die Frostcon. Die sind auch ganz nett. Ingo hat gemeint, die sind ein bisschen weniger bequem als der DT797 PV. Okay. Haben aber den Vorteil, dass man hier ja, du kannst das Kabel ja wechseln. Und der DT797 PV hat das Kabel halt fix drin.
Mhm. Das heißt, wenn das dann verkribbelt, dann ist vorbei.
Genau, wenn du es verkribbelst, dann musst du den Kopfhörer selber aufmachen und das Ding wieder reinlöten. Das soll wohl gehen. Also ich kenne Leute, die das bei den Kopfhörern ohne Mikrofon bei den DT77 Pro schon gemacht haben. Das soll wohl gar nicht so schwierig sein. Ja. Und der Preisunterschied, die Biodynamics DT297 PV, die du hast, die sind ja irgendwie so knapp 70 Euro oder so billiger.
Ja, aber das Kabel kostet 70 Euro.
Genau, das Kabel dazu kostet halt auch 70 Euro. Ja. Das heißt, preislich sind die in der gleichen Liga. Der eine hat halt ein Kabel, das man wechseln kann. Und der andere scheint zumindest nach Aussage Ingo ein bisschen bequemer zu sein, wenn man den länger trägt. Gerade so, wenn man noch eine Brille hat oder so.
Ja. Weil das also ist halt, ich weiß nicht, bei mir geht's irgendwie, keine Ahnung.
Ja, das ist bestimmt auch ein bisschen, kommt ein bisschen auf die Größe der Ohren drauf an, auf die Form und alles. Es ist sehr individuell, also es ist kein, und preislich und leistungsmäßig sind die beide ungefähr im gleichen Rahmen. Mhm. Okay. Das müsste man dann halt mal ausprobieren. Ja. Genau.
Okay, lustig. So, der Ingo hat einen Ton Flex Cut Universal Koffer. Was ist das für ein krasses Gerät?
Genau, der Ingo hat einen fancy Koffer, wo er all sein Kram
Der ist kleiner geworden. Achso, nee, da sind einfach nur, das ist einfach nur ein Koffer, oder?
Das ist
so ein Koffer mit Schaumstoff drin.
Genau, das ist einfach.
Das kann auch nichts, ja.
Das kann das. Aber es kostet 90 Euro.
Das ist ja praktisch.
Es scheint wohl ganz praktisch zu sein. Er hat alle sein Equipment da mitgenommen an die Frostcon, damit wir podcasten konnten. Und von dem her, Daumen hoch, wenn das Dingo mitbringen kann.
Das ist super.
Und er so einen tollen Koffer dafür braucht, warum nicht?
Mhm. Ja.
Und dann eben die schon angesprochenen Biodynamics DT797 PV, die ich mir halt auch überlege zu kaufen. Das sind die mit dem Kabel drin. Dann so ein kleiner
Was ist denn das? Den Headamp.
Ein Headamp. Der kann mehrere Ausgänge
lauter oder leiser machen oder so.
Genau, damit man mehr als ein. Das Problem, dass Ingo hat das große Focusrite. Also eins der größeren. Wir haben hier das Second Generation verlinkt. Ingo hat noch das First Generation. Da kann man halt vier. Also ich kann an meinem Interface kann ich halt wie heißen die Stecker denn für die Mikrofone?
Ah, ist mich Klinke.
Nee, ist nicht
Klinke. Oder meinst du die 48 Volt?
Die 48 Volt Dinger sind.
Ich würde sie 48 Volt Stecker nennen.
48 Volt Stecker. Naja, Leute, die Dinge mit Audio machen, werden uns jetzt köpfen dafür vermutlich.
So ist es halt.
Tja.
Naja, auf jeden Fall durch meinen YouTube Channel kommen.
Dein YouTube-Channel. Bist du jetzt YouTube-Millionär, hä?
Ich bin davor schon ein YouTube-Millionär geworden. Nämlich mit Windows 7 on a Raspberry Pi. Bam, 200 oder 300.000 Views. Suckers.
Nicht schlecht, so, nicht schlecht. Naja, auf jeden Fall hat sein Interface halt vier Eingänge. Ja. Aber halt irgendwie nur zwei oder so Ausgänge. Und damit man halt mehr als, also damit man halt so ein Setup fahren kann, wo jeder sich selber und alle anderen Beteiligten auf dem Kopfhörer hört direkt, braucht man so ein M-Pad.
Okay, na gut. Aber das geht mit der ersten Generation nur? Oder also braucht man nur bei der ersten Generation oder bei der zweiten immer noch?
Ist es immer noch so? Bei beiden. Das Problem ist, diese Audio-Interfaces sind normalerweise halt nicht für Podcast ausgelegt, sondern für Leute, die Musik machen.
Die das dann aufnehmen und dann digitalisieren und
so. Exactly. Und die haben halt nur normalerweise halt dann vielleicht einen, der den Mastermix hören muss. Und nicht jeder muss sich selber und irgendwie die anderen gleich hören. Das ist halt kein Use Case, den normale Leute haben, die Musik machen.
Nur komische Leute quasi.
Nur diese komischen Podcaster. Krass.
Genau. Na gut zu wissen, dann braucht man da mehr Zeug quasi. Oder so ein super Mischpult halt.
Genau, oder so ein super Mischpult. Okay. Und dann hat der Ingo auch noch so das H4N.
Einfach so ein Aufnahmegerät,
Zoom,
oder?
Von Zoom, genau, das ist so ein kleines Aufnahmegerät. Und wenn ich jetzt das gerade richtig im Kopf habe, kann man da halt auch irgendwie gleich Mikrofone anbauen und alles mögliche.
Das hat auch 48 Volt, ja.
Genau, und das hat, glaube ich, auch sogar verstellbare Phantomspannung und so, und da kannst du, glaube ich, auch zwei
verstellbare Phantomspannung
Mikrofone anschließen. Wir benutzen das teilweise noch als zusätzliches wie heißt denn das? Halt so als zusätzliches Aufnahme-Backup.
Notfallaufnahme,
genau. Und es hat halt vorne gleich ein Mikrofon dran, was zwar nicht so geil ist, aber gerade so für eine Interview-Situation halt gut genug, wo man es einfach jemandem ins Gesicht halten kann. Genau. Und das hier benutzen wir, bei Binärgewitter Talk benutzen wir das teilweise als Backup-Aufnahme.
Das haben wir damals gemacht.
Damals. Und Ingo, der ja noch bei Radio Tux ist, zum Beispiel, wo sie Interviews führen, benutzt das halt irgendwie zum Interviews.
Ja. Mit Leuten. Ist klein genug, dass man es einfach mitnehmen kann.
Genau, ist klein, es kostet nicht so viel. Und ist so das Standardding, was man hat.
Okay. Was man halt so hat.
Was man halt so hat.
Okay. Cool. Okay, was haben wir bei Software? Software benutzen wir jetzt gerade Studio Link. Ich kann das hier mal aufmachen, damit man das sich auch vorstellen kann. So sieht es aus. Studio Link ist quasi eine Software. Eigentlich ist es ein VoIP-Client, oder?
Ja, ZIP-Client.
Ein ZIP-Client, genau.
Was ist der Unterschied zwischen VoIP und ZIP?
Ich glaube, ZIP ist die Technologie und VoIP ist quasi einfach nur Voice over IP und dann kann man dahinter was anderes haben. Aber ZIP ist quasi das Richtige da. Es gibt quasi einen ZIP-Server und dann, wenn du das Studio-Link öffnest, dann macht der automatisch so ein Handshake und sagt, ich bin da. Und dann kannst du deinen Partner quasi dort eintragen. und den dann direkt anrufen. Und dann kann man quasi so eine Art Multi-Konferenz machen oder so. Wie heißt das? Genau. So eine Multi-User, einfach eine Konferenz-Call.
Conference-Call, genau.
Genau. Das kann auch aufnehmen und man hat irgendwelche Einstellungen, die man, glaube ich, auch nicht so dringend braucht. Und genau. Das funktioniert direkt.
Genau. Also, und im Gegensatz zu zum Beispiel Mumble, was wir vorher häufig benutzt haben, sind uns hier noch nie die Spuren auseinandergelaufen.
Ist
was
so?
was jetzt nicht heißt, dass vielleicht liegt das auch dran, dass wir StudioLink jetzt erst für wenige Sendungen verwendet haben. Aber aktuell, so wie es aussieht, haben sie das bei StudioLink ziemlich gut drauf, dass wenn man es direkt in StudioLink aufnimmt, dass diese Spuren dann halt am Ende auch gleich lang sind, gerade so bei langen Sendungen, die irgendwie 2-3 Stunden gehen. Kommt es sonst halt häufig vor, dass die Spuren auseinanderlaufen und dann halt die eine Spur irgendwie 2 Sekunden länger ist als die andere.
Okay.
Genau.
Kann man nicht einfach diese 2 Sekunden so zusammenstauchen und dann funktioniert das? Aber dann muss man wissen, von wo, oder?
Ja, dann muss es halt richtig, dann muss es passen, weil sonst hast du wieder so Spuren, die sich übersprechen oder...
Was halt wir niemals machen würden, wenn wir uns niemals übersprechen.
Nein, warum auch?
Ja.
Okay. Niemand würde so etwas tun.
Genau. Ich habe, wie gesagt, StudioLink mal paketiert für Nixos. Das heißt, ist aber noch nicht upstream. Ich könnte es mal machen eigentlich.
Genau. Aber es ist halt auch noch Beta-Software. Es soll wohl, also es gibt das dann auch als Plugin für die Reaper DAW. Und da soll man wohl auch aus dem Plugin raus direkt einen Stream machen können. Durch das aber wir das Standalone-Plugin aktuell alle verwenden und alle auf Linux sind, wo Reaper meines Wissensstandes noch nicht so richtig läuft oder noch gar nicht unterstützt ist, haben wir das noch nicht ausprobiert. Das wäre vielleicht auch mal eine Möglichkeit. Aktuell, wenn wir gestreamt haben, haben wir über Xenium gestreamt, was dann einfach im Prinzip ein Icecast ist, den man...
Genau, du sagst im Icecast quasi schicke, also du hast quasi einen lokalen Icecast, den startest du und dem sagst du dann streame nach Xenim und dann funktioniert es. Und dann wird auch dieses ganze Twitter-Dingens und so quasi das Announcement gemacht und so. Ja, das ist, genau, Xenim jetzt YouTube. Ich glaube immer noch an YouTube, muss ich sagen. Das ist die Zukunft.
Genau.
Das war zu einfach.
Und was benutzt du jetzt, um diesen Stream zu machen?
Ich benutze OBS Studio. Und OBS steht für Open
Broadcast Studio.
Studio. Aber Studio würde ja mal keinen Sinn machen. Oh. Visit Website.
Open Broadcast Software Studio.
Open Broadcast Software Studio, genau.
Stimmt das? Yes. Auch, ich weiß es nicht.
Open Broadcaster Software. Studio.
Software Studio. Oh, na gut.
Ja. Open Broadcast ist Software. Genau, und das hat so einfach funktioniert. Das ist quasi das absolute Gegenteil zu allen Audio-Dingen, die wir davor gemacht haben. Ja? Das ist einfach schon ein bisschen traurig auch. Ja? Man sagt so, okay, hier hast du dein YouTube-Secret oder sowas. Und dann sagst du nur noch aufnehmen und dann funktioniert das. Ein bisschen frustrierend, aber auch ein bisschen gut.
So. Kannst du jetzt auch gleichzeitig zu YouTube und Twitch streamen, oder?
Habe ich nicht ausprobiert.
Hast du nicht?
Geht wahrscheinlich. Vielleicht geht's auch nicht, ich weiß es. Müsste man halt mal testen. Aber ehrlich gesagt, Twitch, keine Ahnung. YouTube ist eh die Zukunft oder so. Ja. Was man cool machen kann, ist so, man kann so Übergänge machen. Man kann verschiedene Szenen haben. Zum Beispiel, wenn man einen Vortrag hat. Und dann hat man den Sprecher, dann hat man nur seine Slides und dann hat man die Slides und den Sprecher unten rechts in der Mitte und dann kann man relativ cool diese Übergänge machen. Und das alles quasi in Real-Time, direkt beim Stream. Und das ist schon echt eine coole Sache eigentlich.
Ja. Es ist, glaube ich, auch so das Standard-Ding, wenn Leute halt auf Twitch oder YouTube streamen.
Okay.
Dann ist das eigentlich alles OBS. Ja. Was ich bisher so gesehen habe, ich glaube, das ist wirklich so der Marktführer in diesem Bereich.
So, ich verschiebe das mal hier in Fade. Pew.
Okay. Genau.
Sehr gut. Also das ist eine coole Sache auf jeden Fall. So, gehen wir heute hier hin.
Genau. Und dann machen wir meistens noch eine zusätzliche Backup-Aufnahme. mit Outer City oder
Audio City würde ich sie nennen.
Audio City, ja, ich würde es auch Audio City nennen.
Ja, also Audacity ist quasi dieses Ur-Tool. Es sieht halt auch wirklich aus wie aus den 80ern oder 90ern entsprungen. So richtig schön alles in so einem ekelhaften Grau. Und dann diese ganzen Knöpfe sind halt auch, haben diesen Schatten, weißt du, diesen 3D-Effekt, der aber halt so richtig scheiße 3D aussieht, ja.
3D, genau.
Ja. Und das ganze Ding sieht halt so aus, ja. Aber es kann, glaube ich, aufnehmen. Von daher ist es schon okay. Es
funktioniert halt und gerade so für ein Backup-Recording reicht das mehr als.
Genau. Also letztes Mal ist mir irgendwie das Studio Link-Ding die Aufnahme verreckt aus irgendeinem Grund. Und da musste man Fallback auf Audacity machen.
Genau. Das ist einfach so, falls mal eine Spur verloren geht, ist es zumindest dann. Wir haben da auch so Spezialisten gehabt, die schon geschafft haben, irgendwie 2 GB File Stille aufzunehmen.
Das soll auch schon. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat.
Ich weiß auch nicht, warum das der Makefu.
Was? Was? Hm?
Warum das jemand machen würde.
Hey, das ist aber dieses Puls-Audio-Dingens, Aufnahmeding, das ist schon echt scheiße, ja. Das darf man nicht vergessen.
Genau.
Da sagt man nämlich irgendwie, hier nimm irgendeine Spur auf und dann sieht man halt nicht, ob irgendwas funktioniert. Und genau. Audacity sagt dir wenigstens, wenn was passiert.
Audacity ist eigentlich ganz nett, weil man sieht gleich, ob es aufnimmt oder zumindest einen
ob's
Pegel
so
hat.
Ob es schlimm aussieht, genau, ob so komische Störgeräusche drin hat. Zum Beispiel, es war es am Anfang für mein Audio-Input von meinem Laptop, war es aktiv und dann hat man es halt gesehen, das war halt alles super, super riesengroß und kratzig und dann weiß man gleich, okay, ist noch nicht ganz richtig, stellt man noch ein bisschen um und dann läuft es auch.
Genau.
Das ist schon gut.
Aber Ingo beispielsweise macht seine Backup-Aufnahme eigentlich auch immer direkt von der Konsole aus und pipet das dann irgendwie direkt aus dem Pulse Audio oder so in File rein. Kann man natürlich auch machen. Wenn man weiß, was man will.
Und Profi ist. Und dann nicht verkackt und dann nur schnell aufnimmt oder so.
Genau.
Ja, gut. Aber das geht auf jeden Fall. Und Adur ist was für ein Ding?
Das ist eine Audio-DAW. Ich benutze die nicht, aber ich nehme an, Ingo benutzt die teilweise noch. Und dann vor allem in der Post-Production dann, wo wir später noch ein bisschen dazu kommen. Ja.
Wir wollten nur 20 Minuten senden übrigens.
Sehr gut. Und wir sind jetzt bei?
34.
Naja, mit Pre und so.
Genau, jetzt kommen wir
wieder. Wird schon.
Okay,
wird schon. Machen wir weiter. Wenn wir runterschneiden. Genau, ja, genau. Pre-Production. Wir benutzen so ein Pad normalerweise, wo wir dann halt alle Themen reinschreiben.
Genau, es sieht ungefähr so aus wie das, was man jetzt gerade auf dem Stream sieht. Aber jetzt ist es gerade kaputt. Piratenpad ist kaputt. Wahrscheinlich, weiß nicht, haben die, was ist der Grund?
Keine Ahnung. Habe ich nicht nachgeschaut.
Also es sagt nur 404 not found.
Genau, und normalerweise benutzen wir das Piratenpad. Jetzt aktuell benutzen wir, Piratenpad ist noch ein Etherpad, glaube ich, so ein Classic oder so. Was irgendwie seit Jahren nicht mehr weiterentwickelt wird. Und aber es funktioniert halt noch. Und wir haben den Account und alles eingerichtet. Vielleicht ist das dann auch mal ein Thema, wo wir upgraden wollen oder wechseln. Aktuell verwenden wir jetzt ein Etherpad Lite. Und wir haben uns auch schon überlegt, vielleicht so ein modernes Pad wie HackMD, das was der Shackspace beispielsweise einsetzt, ob wir vielleicht mal auf sowas wechseln wollen, weil das Piratenpad war jetzt schon 2-3 Mal down. Vorletzte Sendung mussten wir auch irgendwie die Informationen da rauskratzen, weil das Pad gerade wieder mal down war und das ist halt blöd, weil wir da halt alle Links und alle Themen und wer denn gerade so gestorben ist.
Single Point of Failure.
Genau, und niemand hier erinnert sich dann halt jeweils an die Dinge, die er mal reingeschrieben hat oder mal sich gedacht hat, wären eigentlich ganz nett. Und wenn wir kein Pad hätten, dann hätten wir halt irgendwie eine kürzere Sendung. Weil sehr die Hälfte der Dinge dann einfach vergessen gehen, weil sich niemand dran erinnert.
Ja. Das sind natürlich alle unsere Vorbereitungen drin.
Genau. Wobei, ja, gewisse bereiten ein bisschen mehr vor, andere.
bereiten es dann halt später zeitnah vor.
Zeitnah vor oder auch gar nicht. Soll es alles geben.
Kann ich mir nicht vorstellen, wer würde sowas machen. Wir sind immer 100% vorbereitet. Genau. Wenn nicht sogar 1000%. Ansonsten, wenn wir uns noch besser vorbereiten würden, dann wird die Sendung ja noch länger gehen und das kann ja auch nicht sein.
Genau, darum ist es ganz nett. Und wer dann halt Zeit hat, hat Themen mitgebracht und eine Meinung haben meistens alle, von dem her geht das schon so ungefähr auf.
Ja. Jetzt sind wir gerade auf dem Django-Pad-Server, was ein Etherpad-Lite ist. Aber funktioniert genauso, oder? Aber mal gucken, wie lange wir da sind. Ich glaube nicht so lang. Ich bin ja für, wie gesagt, für das HackMD. Das ist ganz HackMD. Cool.
Ja, genau.
Hat auch so eine Vorschau für das Markdown. Das heißt, man braucht dann nicht erst danach immer diese ganzen Pull-Requests, die das Markdown fixen. Was ja schon eigentlich eine coole Sache ist. Ja. Genau. Also das fänd ich gut auf jeden Fall. Produktion jetzt. Was ist da das?
Tja, dumm, geschmacklos und unlustig.
Das ist das, was wir jetzt gerade machen,
genau.
Okay, also die Produktion ist auch genau das, was man jetzt gerade bei mir sieht. Natürlich reiße ich mich so hart zusammen, weil ich fühle mich wirklich in Post-Privacy-Land gerade, ja. Also ich habe total Angst, irgendwas aufzumachen, dass dann irgendwelche Leute kommen und sagen, ja, oh, du hast ja irgendwie das aufgemacht und das heißt ja, du bist böse oder so. Oh, das fühlt sich echt total gruselig an. Kann ich keinem empfehlen.
Willst du nicht ein paar Linux-Distributionen runterladen oder so?
Okay, warte, hier, wie heißt
es
hier?
Nein, tu es nicht, das macht den Stream kaputt.
Linux-Distribution.
Weil du bestimmt zu wenig Download hast. Tu es nicht.
Ah ja, auf jeden Fall. Okay, warte, das geht. List of Linux-Distributions.
Please don't.
Bestes Linux, hier. Guck mal, die 10 besten Linux-Distributionen von chip.de. Die müssen stimmen. Okay, ja genau. Also so sieht es dann quasi aus bei der Produktion. Wir surfen quasi die ganze Zeit im Internet und versuchen irgendwie das alles zu finden.
Genau, wir lesen dann die Artikel noch, die wir gepickt haben, weil wir alles wieder vergessen haben, mehr oder weniger.
Ja, genau. Nein, natürlich. Natürlich haben wir die ja schon vorher gelesen. Das ist nur ein kurzer Auffrischer wieder.
Genau.
Platz 1 ist übrigens Linux Mint. Das beste Linux. Und danach kommt direkt Debian. Das ist quasi total, wir sehen immer diese ganze
alles das Gleiche. Kein NixOS.
Warte, gucken wir mal ein bisschen tiefer.
Ist NixOS dabei?
Nicht? Zorin OS, nee, das verstehen doch die meisten Leute auch nicht. Und einfach Ersche. Das war total gut, chip.de. Okay, nice. Ja, genau, das ist die Produktion. Und Post-Production ist jetzt, wir benutzen Auphonic, oder? Das ist dieser Webdienst für Audioverschönerung.
Exactly. Der Webdienst, der dann zum Beispiel hoffentlich das Rauschen, was von meinem Mikrofon kommt, rausrechnet. Und die sind da ziemlich gut und da kann man dann halt einen File reinwerfen. Ich weiß gar nicht, ob mittlerweile schon Multitrack und so. Und da fällt da hinten raus halt ein optimiertes Audio-File raus. Man kann da gleich irgendwie einen Post-Production-Workflow anlegen, beispielsweise und sagen, wenn das File irgendwie, also erstens mal irgendwie render das File irgendwie als MP3, als OGG, als was weiß ich, als YouTube-Video oder so. Mach da diese Tags rein und dann publish sie nach da, da und da und da. In unserem Fall ist das, glaube ich, nur irgendwie so ein SSH-Publish auf einen File-Server, aber ja.
Aber das ist doch schon mal eine coole Sache eigentlich.
Das da ist schon mal ein
Anfang. Darum kümmern.
Das ist, ja. Genau. Und unsere Post-Production beinhaltet viel Ingo-Magic. Also Ingo ist der Meister im Audio-Files zusammenschneiden und zu schauen, dass das einigermaßen klingt und dass irgendwie alle Spuren irgendwie halt dann eben gleich lang sind und so. Das ist größtenteils Ingo, der das macht für unsere Sendung, wofür ich ihm sehr dankbar bin, weil
auf jeden Fall.
Das ist halt der Teil, der Arbeit gibt.
Genau, das ist echt so viel Arbeit immer. Nur das quasi zusammenschneiden, dass es halbwegs anständig wird, das ist krass. Also das denkt man immer gar nicht, aber wenn dann quasi die, also wir nehmen quasi 3 oder 4 unterschiedliche Spuren auf und die müssen dann quasi so übereinander gelegt werden, dass es Sinn ergibt quasi in der Sendung, dass es sich nicht überlappt und wenn dann halt die verschieden lang sind oder so, dann ist natürlich total vorbei, ja.
Genau.
Und das ist so anstrengend.
Sie sind halt verschieden lang, weil nicht jeder gleichzeitig beginnt aufzunehmen und ja, genau. Ist halt alles schwarze Magie. Genau. Genau. Und dann haben wir Sirius BG. Das ist ein Blocksystem, was im Prinzip unsere Markdown Notes für die Sendung, wo wir dann halt alle unsere Links aus dem Pad reinkopiert haben und die ein bisschen noch schön formatiert haben, reinkommen mit der Sendung und das dann veröffentlicht wird.
Genau, das hat, glaube ich, mal der Mark verbrochen.
Genau, das hat der Mark mal verbrochen, ist in Ruby geschrieben.
Kann niemand mehr maintain außer er, es ist halt vorbei einfach.
So, ja, genau. Es benutzt auch unten drunter dieses Sirius, was direkt irgendwie eingebunden ist, was man nicht mehr wirklich updaten kann. Der Rest.
Das ist auch fertig.
Genau, der Rest gebe ich mir Mühe, so ein bisschen up to date zu halten und hin und wieder mal was irgendwie ein bisschen zu pflegen, aber es läuft halt. Ja. Und bis jemand irgendwie was Neues schreibt, werden wir das einfach weiter benutzen.
Sieht ja auch ganz gut aus.
Also sieht auch ganz gut aus. Irgendein Hörer, dessen Name ich jetzt natürlich vergessen habe, hat auch mal ein neues Design gebaut, was auch ganz nett ist. Mhm. Danke dafür. funktioniert, sieht hübsch aus. Was will man mehr?
Das stimmt, ja. Also ist close enough, würde ich sagen.
Da kommen dann auch alle RSS-Feeds her, die in iTunes sind und jo.
Coole Sache auf jeden Fall. So, ich mach mal Transition.
Transition. Zu Blick in die Zukunft.
Genau. So, jetzt können die Leute auch hier auf unser Pad kommen. Jetzt ziemlich vorbei. Blick in die Zukunft. Ich habe was vorbereitet, beziehungsweise schon seit einer Zeit angedacht, mit dem Mick. Mick 92 heißt sein Nick. Das ist der Torben, irgendwie sowas. Jedenfalls, mit ihm will ich eine Spezialsendung machen zum Thema Nix, beziehungsweise NixOS, weil ich da schon relativ oft drüber geredet habe und jetzt möchte ich einmal quasi eine große Zusammenfassung von dem kompletten Ökosystem zusammen mit ihm machen. Das Ding ist halt, es ist halt relativ viel Ökosystem und viele Sachen, die ineinander quasi verschlungen sind und versuchen das dann ein bisschen so auseinander zu bröseln, zu schauen, genau einen Überblick zu geben und einfach mal zu zeigen, warum NixOS so cool ist und warum ich quasi alle Leute davon versuche zu überzeugen. Genau. Das zweite ist der Wechsel auf ein modernes Pad, haben wir schon davor gesagt, aber das ist eher so ein Hintergrundding, wird wahrscheinlich aber auch passieren irgendwann. Beziehungsweise sehr früh, weil das Django-Server-Pad ist halt auch nur so bedingt geeignet. Besonders wenn wir jetzt Read-Only-Leute auf das Pad lassen wollen, geht halt nicht.
Weiß ich nicht, ob es nicht geht, aber
ich glaube nicht.
Konfiguration geht es nicht. Vielleicht müssten wir da auch Accounts haben oder so.
Ich glaube, es gibt keine Accounts beim Lite, bei Etherpad Lite. Es gab da quasi nie die Funktionalität dafür. Es war immer nur so, ja, es hier funktioniert, es läuft, fertig.
Funktioniert, Rechto. Sehr gut. Mhm. Sonst nehmen wir dann Google Docs oder so.
Ja.
Da ist der Ingo, glaube ich, gar nicht begeistert von, aber
doch, ey. Der steht da drauf. Der will es zurück. Wir gehen zurück auf Wave, oder wie das hieß.
Wave.
Google Wave. Ja, sind wir durch? Viel zu lang geworden.
Wir sind durch. Dann, habt Vielen Spaß Dank. Am Gerät oder so.
Genau, habt Spaß am Gerät. Lasst euch nicht überwachen. So wie ich jetzt mich überwachen lasse. Ihr könnt uns auf, wie heißt diese Plattform, nicht Flatter?
Liberapay? Patreon?
Auf Patreon könnt ihr uns folgen, weil dort ist ja auch diese Sendung hier veröffentlicht.
Genau, ihr könnt uns da Geld in den Hut werfen, das kommt dann größtenteils zu Ingo, weil er die großen, irgendwie auch das große Interface hat und den Kram fürs Studio und halt auch die ganze Arbeit hat mit dem Zusammenschneiden. Ja, tut doch das. Ist ganz
genau.
Nett.
Genau, und also natürlich geht es auch in dieses Auphonic rein, weil.
Genau, beispielsweise.
Klar, also es kostet irgendwie, keine Ahnung, ein paar Euro im Jahr oder im Monat oder so. Genau, und dafür verwenden wir es auch. Und das ist auch eine ganz coole Sache, weil dann hören wir uns wenigstens gut an. Und das ist quasi euer Verdienst.
Genau.
So.
Also dann, tschüss.
Vielen Dank. Ciao, ciao.